Big Show 563 bei Sportradio 360. Wir sind wieder mit den Vertretungsstudios am Start. Erstmal die Außenstudios Hamburg übernehmen und wir fangen an mit Fußball und haben zwei Experten in den Leitungen. Zum einen erfährt gerade die drei großen Bs ab: Bologna, Berlin, Budapest. Peter Ahrenspiegel. Hallo, Peter.
Hi, hallo.
Also, du bist wirklich auch dann auf dem Weg nach Budapest jetzt fürs nächste Spiel, nehme ich an?
Tatsächlich nicht. Das dritte dicke B bleibt mir erspart, das macht ein Kollege. Sondern Bologna, München waren meine Länderspielstationen. Also insofern die beiden ausbleibenden Spiele Budapest, Mönchengladbach werden vom Kollegen gecovert.
Und Mönchengladbach wird natürlich wahrscheinlich besonders wehtun. Und in der Leitung haben wir auch Alex Feuerherz von Colinas Erben. Hallo Alex.
Einen wunderschönen guten Tag.
Meine Lieblingsfrage erstmal, Alex, in Richtung, wenn es um die Nations League geht, ist: Holt das Format euch in der Form eigentlich ab? Die Antworten die letzten Wochen durchaus positiv. Alex, wie sieht es bei dir aus?
Weniger, ehrlich gesagt. Ich habe, als die Saison eigentlich schon zu Ende war mit Champions League und DFB-Pokal und allem Gedöns, hatte ich das für mich eigentlich schon abgeschlossen und habe dann festgestellt, oh, da sind noch 4 Länderspiele. Und war erstmal ganz irritiert, dass das noch ist. Okay, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Dann, die Nations League, stimmt. Dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch mit dem Modus, ohne den jetzt erklären zu können im Detail. Aber gerade okay. Aber ich glaube, es ist zumindest besser, das werden wahrscheinlich auch viele sagen, als wenn man einfache Freundschafts- oder Testländerspiele daraus macht. Also dann schon lieber sowas, wo zumindest theoretisch was auf dem Spiel steht. Das gilt ja dann als Pflichtspiel. Hat dann schon nochmal einen anderen Charakter, aber ich muss sagen, ich konsumiere es eher nebenbei, als dass ich wirklich aufmerksam wäre. Aber immerhin gab es ja jetzt auch wieder so ein bisschen Probleme mit Schiedsrichterentscheidungen oder besser gesagt eher mit den Fußballregeln als mit den Schiedsrichterentscheidungen. Das hat dann doch wieder meine Aufmerksamkeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass das meine volle Aufmerksamkeit hätte. Das muss ich schon zugeben.
Peter, wie ist die Meinung im Tross so, dass ihr jetzt halt eher Italien, England und so gecovert habt, als von mir aus Freundschaftsspiele gegen Georgien, Litauen oder Finnland?
Also ich würde Alex da gerne noch unterbieten. Also ich finde, es ist total, also jetzt die dritte Auflage und ich finde es totaler Humbug. Weil ich meine, man kann auch Testspiele gegen Italien und England machen, man muss die nicht gegen Georgien machen. Und so sehe ich das eigentlich auch für mich und ich glaube auch für die Spieler und für den Staff beim DFB sind das wichtige Testspiele, um die WM, die halt am Horizont erscheint, noch ein bisschen vorzubereiten, ein bisschen zu testen gegen solche Gegner, ob die da jetzt Dritter oder Zweiter oder Vierter, also Vierter wollen sie wahrscheinlich nicht werden, aber ob sie da jetzt diese Gruppe gewinnen oder nicht, ist, glaube ich, sowas von wurscht. Und mir ist es auch völlig wurscht. Also ich glaube, dass man, wenn es um nichts geht, gegen Italien, gegen England genauso spielt aus Sicht der DFB-Mannschaft, wie als wenn da jetzt pro forma irgendeine Pseudotabelle erstellt wird. Ich meine, Spitzensport sind alle Wettbewerber und wahrscheinlich gucken sie dann doch irgendwie drauf, aber die Relevanz dieses Wettbewerbs ist für mich halt eigentlich von Mal zu Mal sogar noch gesunken.
Okay, dann ist der Rahmen gesetzt. Wir werden trotzdem über diese Spiele sprechen. Peter, ein 1:1 in Italien, das für viele Stimmen gesorgt hat, gefolgt jetzt von einem 1:1 in Deutschland gegen England. Wie fällt das Fazit aus nach 2 Spielen?
Also das Fazit ist eigentlich, dass man daran sieht, dass ein gleiches Ergebnis nicht das gleiche Echo hervorruft. Es waren halt, finde ich, 2 sehr unterschiedliche 1:1. In Italien ein 1:1 hört sich halt prima an erstmal, aber wenn man sich Vorgeschichte dieses Spiels sich anguckt mit den personellen Umbrüchen, die es in der italienischen Mannschaft gab, war eigentlich klar, dass die DFB-Mannschaft auch mit dem Vorlauf, dass sie eben 2 Wochen jetzt auch schon zusammen waren, eigentlich favorisiert war. Und da, finde ich, war relativ wenig im Spiel an Umsetzung zu sehen. Das hat Flick dann ja auch angesprochen. Und also es war für mich ein enttäuschendes 1:1. Und wenn Flick dann noch sagt, die Italiener wirkten eingespielter, die, glaube ich, das allererste Mal in dieser Formation zusammengespielt haben mit 10 neuen Leuten von 11 im Vergleich zum Spiel davor, dann ist das schon ein bisschen bezeichnend. Und das 1:1 gegen England, finde ich, hatte sehr gute Ansätze, die man sich dann selber durch diese Aktion kurz vor Schluss so ein bisschen konterkariert hat. Also ich denke, das war ein Spiel, wo Flick zufrieden sein konnte, weil man eben auch gesehen hat, dass personell da Alternativen sind, wo man wahrscheinlich auch ein bisschen perspektivisch mitarbeiten kann. Und jetzt muss man mal gucken. Also der Gesamteindruck ist eben noch eher unentschieden. Dafür sind dann jetzt noch zwei Spiele dazu da, das vielleicht noch ins Positive zu kippen.
Wo steht, Alex, für dich so im Sommer 2022 die deutsche Nationalmannschaft, wie gerade jetzt auch in Perspektive auf die WM, ist es so der absolute Top-Teil, ist es direkt dahinter, ist es Ambition Achtelfinale, Viertelfinale, wo stehen die für dich?
Na gut, absolutes Top-Niveau ganz sicherlich nicht, auch im Vergleich zu anderen Ländern gerade. Wenn ich da jetzt eine Prognose abgeben sollte, also das Viertelfinale könnte diesmal drin sein, ob es mehr wird. Es ist so ein bisschen auch wie zuletzt mit den Bayern auf der internationalen Bühne. Klar, die Teams sind alle anders zusammengesetzt, das ist mir schon bewusst, aber es ist ein bisschen wie mit den Bayern auf internationaler Bühne. Die Ansprüche sind, glaube ich, größer als das, was da momentan rauskommen kann. Weiß nicht, ob die Nations League da jetzt wirklich aussagekräftig ist gegen schon namhafte Gegner, aber da kann man jetzt, glaube ich, noch nicht zwingend, also ich habe irgendwo gelesen, nicht zwingend Schlussfolgerungen daraus ziehen, irgendwo gelesen, weiß gar nicht, welches Medium das war, aber dann stand Deutschland noch nicht in WM-Form. Dachte ich mir, okay, jetzt im Juni 2022, fast ein knappes halbes Jahr davor, hat das, glaube ich, noch wenig Aussagekraft. Ist ja dann auch ein halbes Jahr Zeit und dann wird man gucken müssen, wie sich das unter den Gegebenheiten da in Katar überhaupt umsetzen lässt. Aber alles in allem würde ich sagen, das ist momentan so Tendenz Viertelfinale, aber ehrlich gesagt nicht mehr, glaube ich.
Peter, wie nimmst du das beim, also in Sachen internationaler Vergleich wahr? Wo steht diese Mannschaft? Weil ja, also nach der Umbruch nach Löw ist ja im Grunde genommen jetzt ein Jahr her, anderthalb Jahre zwischen EM und WM. Wo stehen wir?
Also ich würde sagen, im Vergleich zum Eurovision Song Contest auf jeden Fall gut. Ich
Dann
denke,
würde Deutschland jetzt aber auch Nations League Gruppe D spielen, wenn der Eurovision Song Contest eine Nations League wäre.
das ist wahr. Also es ist halt eine totale Wundertüte. Eigentlich hat Flick diese Mannschaft stabilisiert und hat, finde ich, hat einen interessanten Kader, der an guten Tagen auch wirklich höchsten Ansprüchen entsprechen kann. Also ich würde sogar also da ein bisschen mutiger sein und sagen, da ist alles drin bei dieser WM, weil ich im Moment keine anderen großen Übermannschaften sehe. Also Brasilien würde ich hoch einschätzen, Argentinien ist im Moment auch gut drauf, aber schwer zu sagen. Aber die Südamerikaner würde ich in diesem Fall doch noch ein bisschen im Auge behalten. Aber auf europäischer Ebene gibt es halt Teams, die stärker sein können, die Deutschland immer schlagen können, aber wo es halt also keine Gewähr gibt, sage ich mal. Und insofern ist, also ich glaube, die Gruppenphase wird diesmal überstanden und danach ist alles möglich, würde ich sagen. Also ein Ausscheiden im Achtelfinale ist auch absolut drin, weil der Turnierbaum, glaube ich, auch eher schwierige Aufgaben für Achtel- und Viertelfinale aufrechterhält. Ich glaube, England, Belgien könnten da relativ früh kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es kann auch durchaus Halbfinale sein und wenn man da ist, ja, phrasenschweinmäßig, dann kann man natürlich auch ins Endspiel kommen. Also insofern glaube ich, dass diese Mannschaft überraschen kann, aber das kann halt eben, eine Überraschung kann eben auch ins Negative kippen. Also insofern, also ich glaube, so ein Ding wie in Russland, das wird nicht passieren, dass man in der Gruppenphase scheitert. Man wird wahrscheinlich nach allem Vermuten auf Platz 2 einlaufen, aber danach, ja, also ist halt so, die sind halt ein Jahr jetzt unter Flick und haben jetzt drei Spiele gemacht gegen prominente Mannschaften, dreimal unentschieden gespielt. Ich glaube, das ist schon relativ bezeichnend, was eben den Leistungsstand angeht. Er ist eben unentschieden. Er kann ein Tor weiter ins Positive kippen, aber das kann auch dann schnell vorbei sein.
Ich war gerade überlegen, als Peter sagte, na, sie werden schon aus der Gruppe rauskommen. Na, wann sind sie das letzte Mal nicht aus der Gruppe rausgekommen? Ich hatte das verdrängt tatsächlich. Entschuldigung. Ich hatte tatsächlich Russland und dieses gegen Südkorea komplett verdrängt. Hoppala. Ja, und wenigstens nicht so ein 1 zu 6 wie Polen wie Polen gegen Belgien. Also ja, kann passieren. Wer sind für dich, Peter, im Augenblick die Stützen in dieser Mannschaft? Also gibt es irgendwelche Lieder, die sich besonders bei Flick jetzt rausgespielt haben?
Also ich finde Toni Rüdiger, weil ich den über Jahre eigentlich mit einer gewissen Skepsis betrachtet habe und auch gedacht habe, mein Gott, wenn er diese Bälle nach vorne geballert hat, was ist das denn für ein Spielaufbau? Da habe ich echt immer das Kopfschütteln begleitet und ich finde, der hat eine beeindruckende Entwicklung genommen. Ich finde das inzwischen ein Spieler, der nicht nur eine sehr gute Karriereplanung hingelegt hat mit Rom, Chelsea und jetzt Real. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen, sondern der auch wirklich ein sehr guter Innenverteidiger geworden ist und auch inzwischen auch reifer geworden ist, was das Spiel nach vorne angeht. Ja, und Stützen. Manuel Neuer war natürlich in der zweiten Halbzeit gegen England auch wieder stark. In der ersten Halbzeit hatte ich manchmal das Gefühl, am Ende wird es dann vielleicht sogar dieses ewige Festhalten an Manuel Neuer sein, das vielleicht dann nochmal fatal werden kann, weil er einfach natürlich auch nicht mehr der Jüngste ist. Dann wieder die Reflexe in der zweiten Halbzeit, da habe ich dann wieder gedacht, okay, ich habe falsch gedacht. Also er ist sicherlich nicht mehr der Manuel Neuer von 2014. Er hat sein Spiel verändert. Also als hundertprozentige Stütze, dass man sagt, ja, er ist ja auf jeden Fall da und da kann man sich darauf verlassen und da wird schon nichts passieren. Da wäre ich inzwischen mittlerweile etwas zurückhaltend.
Alex, was sind für dich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, wo du sagst, für die schalte ich den Fernseher ein?
Also vielleicht zu Manuel Neuer, man müsste sich ja auch die Frage stellen, wenn man da jetzt was ändern wollte, dann hätte das ja eine ähnliche Dimension, wie das bei der WM 2006
Ja.
gewesen ist, ne? Als dann Jens Lehmann Oliver Kahn vorgezogen worden ist. Und das halte ich momentan für noch weniger vorstellbar, als ich das damals für vorstellbar gehalten hätte. Aber Peter hat schon recht, ich meine, muss man natürlich auch sein Spiel ändern, wenn man da älter wird. Und trotzdem ist das natürlich immer noch auf ziemlich konstant hohem Niveau. Also vielleicht auch noch ergänzend zu dem, was ich eben gesagt habe, es ist ja doch auffällig und wahrscheinlich auch ein bisschen zwangsläufig, dass es einen ziemlich großen Bayern-Block in der Nationalmannschaft gibt. Und ich glaube, dass das Abschneiden bei der WM auch wesentlich davon abhängen wird, wie sich die Bayern so in der Hinrunde der kommenden Saison machen. Also gegen Italien waren es 7 in der Startaufstellung. Gut, einer fällt dann weg ab der kommenden Saison mit Süle, weil er zu Dortmund gewechselt ist. Aber es sind ja immer noch ziemlich viele, gerade so im offensiven Bereich, die da spielen und natürlich auch dafür dann zuständig sind, was sozusagen vorne dabei rauskommt. Da habe ich so ein bisschen meine Bedenken, was Sané betrifft. Da bin ich sehr gespannt, wie der die nächste Saison noch absolvieren wird. Müller ist natürlich auch letztlich eine Konstante, wird aber auch nicht jünger und auch der hat sein Spiel verändert. Trotzdem natürlich eine Säule und einer, bei dem ich immer noch sage, ja, für den mache ich tatsächlich gerne den Fernseher an, wann immer er spielt, weil er immer noch Überraschendes drauf hat. Und ansonsten Goretzka, Kimmich, Peter hat ja selbst noch jetzt einen längeren Text geschrieben zu Joshua Kimmich und seinem derzeitigen Stellenwert, seiner Form, wie er in der Öffentlichkeit gesehen wird. Auch da bin ich sehr gespannt auf die Entwicklung im kommenden halben Jahr, auch mit Blick in Richtung WM. Denn der steht, glaube ich, so gerade so ein bisschen am Scheideweg nach den ganzen Sachen, die in der vergangenen Saison passiert sind. Aber jetzt, dass ich sagen würde, für den schalte ich den Fernseher ein. Da gibt es eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, da bin ich so ein bisschen Fanboy geworden. Das passiert mir relativ selten. Das ist momentan eigentlich nur bei Jamal Musiala der Fall. Also da geht mir tatsächlich das Herz auf. Man, der ist natürlich auch noch jung. Dann hat er noch diesen, ja, etwas, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, etwas kindlichen Blick so, ne? Auch so von der Haltung und wie er schaut. Das ist alles noch so ein bisschen so im Übergang zwischen jugendlichen Alter und Erwachsenenalter. Gut, der ist längst volljährig, ist mir auch klar, aber das ist einer, der hat Überraschendes drauf und so diese Geschmeidigkeit am Ball. Das hat so was, das hat wirklich was Erfrischendes und ist auch immer für die wirklich außergewöhnlichen Ideen, da kommt er jederzeit dafür in Frage. Also, das ist einer, wenn der spielt, freue ich mich immer, egal ob es bei Bayern ist oder in der Nationalmannschaft, und sage, okay, auf den bin ich gespannt. Was hat der heute vor? Wie ist der drauf? Was kann der gestalten? Also, den würde ich tatsächlich herausheben, was so meine persönlichen Vorlieben betrifft und wann ich wirklich den Fernseher anmachen würde. Also da würde ich dann sagen, sicherlich Musiala. Ob er dann auch eine Säule werden wird mit Blick auf die WM, das weiß ich nicht. Sicherlich einer, der immer für die ersten 11 gut ist. Und auch da wird man sehen, wie er sich jetzt im kommenden halben Jahr bei den Bayern entwickelt. Und das wird sicherlich auch abfärben dann auf die Nationalmannschaft. Ich glaube, das ist klar. Und nicht nur, weil Flick davor Bayern-Trainer war. Der kennt ihn natürlich auch alle wahnsinnig gut. Aber ich glaube, das hat einen sehr, sehr engen Zusammenhang.
Und wenn er nicht sofort die Säule wird, der ist halt 19, der hat ja noch einiges vor sich, nehmen wir an, ne?
Also ich würde
Vom
auch
Berg
sagen,
her.
ihm eine Führungsrolle jetzt bei der WM schon zuzuschreiben, wäre, glaube ich, ein Rucksack, der ein bisschen zu schwer für ihn ist und der ihm möglicherweise auch gar nicht gut tun würde. Aber sonst kann ich das alles unterschreiben. Also er ist wirklich in der Nationalmannschaft, also gegen England, was natürlich auch ein besonderes Spiel für ihn war, aber also wirklich auch war eine echte Freude mit anzusehen.
So groß wie das Lob für Musiala war, Peter, hatte ich das Gefühl, war auch die Kritik an Schlotterbeck nach dem Team gegen England. War es wirklich so schlimm?
Schlimm würde ich gar nicht sagen, aber die Erwartungshaltung war natürlich sehr hoch. Also nach dem Italienspiel, was eben so ein bisschen lau war, war auch immer rein, ja, der muss einfach rein. Der bekommt halt inzwischen so eine Hoffnungsträgerrolle zugespielt, die vielleicht auch noch ein bisschen zu groß für ihn ist. Das hat man dann gesehen. Ist ja auch einer der Spieler, der ein ziemlich Selbstbewusstsein ausstrahlt, so als Typ auch. Wo man glaubt, ja, der kommt rein und der wird dann einfach auch sofort ein Leistungsträger sein. Das eben nicht so einfach ist in der Nationalmannschaft, vielleicht auch, wenn man eben vorher beim SC Freiburg gespielt hat. Das hat man eben am Dienstag ganz gut gesehen und dass das eben auch noch ein Niveau ist, was eben noch über dem steht, was man aus der Bundesliga kennt. Ich bin selber auch so ein bisschen Gefangener dieser Erwartungshaltung gewesen, weil ich ihn im Pokalendspiel gesehen habe und da wirklich. Also für einen Verteidiger wirklich ein fantastisches Spiel gemacht hat. Und dann auch dieses, wie er sich da selbst gefeiert hat, als er den Ball von der Linie gekratzt hat. Also so ein Typ, wo man sagt, ja gut, der kann auch andere mitreißen. Und sowas braucht man in dieser ja doch sehr braven Mannschaft, muss man ja auch sagen. Eine Mannschaft, die jetzt auch nicht so durch Kanten unbedingt gesegnet ist. Aber die Ansprüche in der Nationalmannschaft sind eben hoch und vielleicht sind sie dann doch ein bisschen zu hoch gewesen. Er hat eine solide Partie gemacht. Aber eben mit 4, 5 Szenen, wo man gedacht hat, okay, sowas bei der WM und dann ist das Aus eben schnell da.
Nun ist es so, dass ich am Dienstagabend tatsächlich nicht vorm TV saß, sondern in Berlin beim Ärztekonzert war und habe dann auf der Rückfahrt gehört, wie sehr die Reporterin betonte, Alex, dass das ein, dass der Elfmeter durch den Videobeweis kam. War es jetzt einer oder war es keiner?
Ja, das ist wieder so eine Situation, da diskutiert man wahrscheinlich mehr über die Regel als über die Entscheidung selbst und das auch ein bisschen zu Recht. Also, ich meine, da steht in der Mitte einer im Abseits und der kommt in letzter Konsequenz, nee, der kommt nicht an den Ball, aber der Ball kommt in seine Richtung und dann ist er doch nicht abseits, weil es durch ein Ablenken des Balles, durch Klostermann war es, glaube ich, dann da aufgehoben wird. Gut, und dann ist Schlotterbeck da im Zweikampf auch nicht so richtig geschickt. Guckst dir 4, 5 Mal in der Zeitlupe an und sagst, jo, da hat es schon irgendeinen Kontakt gegeben, wahrscheinlich muss er auch fallen. Wahrscheinlich kann man ihn geben, aber so, dass das Gesamtpaket, also dass ein Spieler letztlich einen Strafstoß bekommt, der ursprünglich deutlich ein Stück im Abseits war, ist dann wieder so ein Punkt, wo man, glaube ich, mal hinterfragen muss, wie sieht es eigentlich mit der Regel aus? Also, ich kenne das ja bei Colinas Erben, ist das ja oft der Fall, dass die Leute dann, wenn wir sagen, okay, die Entscheidung ist korrekt und das ist in dem Fall schon eigentlich auch gewesen, dass die Leute dann sagen, dann ist die Regel aber doof. Das finde ich oft finde ich das blöd, weil ich dann sage, okay, also zum einen, es ist so, wie es ist, und die Schiedsrichter haben die Regeln umzusetzen. Und ist auch nicht so, dass die sie machen, dass das ein Haufen Ahnungsloser wäre, der nie Fußball gespielt hätte. Das stimmt ja nun mal nicht, sondern das hat schon alles so seine Hintergründe, die man auch benennen kann. Aber so in diesem konkreten Fall, also das ist das Zauberwort dann Deliberate Play, sprich, wenn ein Verteidiger einen Ball zu dem im Abseits stehenden Spieler lenkt und dabei den Ball sozusagen absichtlich gespielt hat, also nicht absichtlich in diese Richtung, aber überhaupt absichtlich zum Ball gegangen ist, dann ist es abseits aufgehoben. Da gibt es schon Situationen, die lassen das Ganze wirklich als sehr grenzwertig erscheinen. Also letzte Saison das Nations League Finale, das entscheidende Tor da von Mbappé ist so ein Fall, wo selbst der Schiri-Chef der UEFA Rossetti gesagt hat, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Das ist jetzt eigentlich auch ein relativ ähnlicher Fall gewesen. Also eigentlich ist es abseits und dann gibt es aber am Ende doch einen Strafstoß und du brauchst minutenlang mithilfe des Videoassistenten, um die Situation aufzulösen. Es ist auch so ein bisschen kontraintuitiv, die ganze Situation. Also ja, korrekte Entscheidung oder zumindest eine vertretbare Entscheidung, aber insgesamt muss man, glaube ich, schon mal fragen, ob das wirklich so im Rahmen der Praktikabilität ist. Bin ja auch sehr viel im Amateurfußball unterwegs und wenn ich mir vorstelle, die haben da so eine Situation, das kriegst du auf dem Platz ja kaum aufgelöst. Und das ist das, was mich eigentlich in der Szene mehr beschäftigt hat. Hinterher haben ja viele dann über das etwas ungeschickte Verhalten von Schlotterbeck gesprochen, sicher irgendwo auch zu Recht. Nur der kalkuliert natürlich vielleicht auch damit, dass dahinter eben einer im Abseits ist und muss dann da spontan reagieren, wenn er feststellt, oh, doch nicht. Und das finde ich schon ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt.
Aber bei diesen ganzen Diskussionen ist das Problem die Umsetzung, ist das Problem das Regelwerk? Wo hängt es da, dass man das Gefühl hat, dass es im Fußball mit dem Videobeweis nicht so rund läuft wie jetzt bei vielen anderen Sportarten, wo er auch etabliert ist und auch bei Mannschafts- und Ballsportarten wie Rugby oder Football? Wieso hängt es im gefühlt im Fußball so?
Ach, das ist eigentlich gar nicht so schwer zu sagen, weil das Fußballregelwerk wahnsinnig viele Ermessensspielräume lässt und wahnsinnig viele Grauzonen offenbart. Und die sind jetzt auch mit Videoassistenten nicht so zwingend einzufangen. Weißt du, wenn du im Fußball eine Situation hast, ist da einer im Abseits, ja oder nein, ist der Ball drin oder draußen? Das sind Schwarz-Weiß-Situationen, die kannst du mit Videoassistenten eigentlich ziemlich zuverlässig auflösen. An der Diskussion, wie weit es da Messungenauigkeiten beim Abseits gibt, will ich mich jetzt nicht beteiligen. Ich glaube, es ist insgesamt klar, so diese sogenannten faktischen Entscheidungen, die Schwarz-Weiß-Situation, dafür ist der Videoassistent gut. Und immer dann, wenn man in einen Bereich kommt, man sagt, ist das jetzt wirklich ein Foulspiel gewesen oder noch ein Kontakt, den man durchwinken kann? Ist das Handspiel jetzt strafbar gewesen oder nicht strafbar gewesen? Ist es jetzt wirklich klar falsch, was er da auf dem Platz entschieden hat oder nicht? Da sind wir dann sehr schnell im Bereich der Grauzone. Dann heißt es immer, ja, wir reden über klare und offensichtliche Fehler, nur selbst da ist die Grenzziehung einfach ziemlich oft ziemlich schwierig. Also, was ist jetzt wirklich so klar und so offensichtlich daneben, dass man es unter keinen Umständen mehr vertreten kann? Und was kann man noch durchwinken? Also setzt 20 erfahrene Schiedsrichter, die auch als Videoassistenten arbeiten, setzt die vor solche Situationen. Und du wirst immer wieder Fälle haben, wo, sagen wir mal, 12 sagen, da greife ich ein und 8 sagen, da greife ich nicht ein. Dann sagst du, gut, aber die sind alle auf Top-Niveau und sind ja unterschiedlicher Meinung. Daran siehst du dann schon, so einfach ist das irgendwie alles nicht. Also ich denke, daran liegt es vielleicht auch so ein bisschen die. Meine ich gar nicht negativ, die Romantik im Fußball, dass man sagt, hey, wenn hier ein Tor fällt und wir stellen, müssen unseren Torjubel unter Vorbehalt stellen, also wir können uns erst freuen, wenn der Anstoß, ja wieder Anstoß ausgeführt ist, dann sehe ich vollkommen ein, dass man das blöd findet und sagt, also ich will mich da ja auch eruptiv freuen können. Und wenn ich immer erst warten muss, was noch hinten rauskommt, dann bremst mich das oder das gibt dann doch nochmal so einen Moment, bei dem ich dann irgendwie befürchten muss, es zählt irgendwie doch nicht. Also da verstehe ich den Einwand und gleichzeitig muss man auch sagen, im Jahr 2022 in jeder Sportart wird mit technischen Hilfsmitteln gearbeitet, vielfach auch mit dem sogenannten Videobeweis. Das wird sich im Fußball auch nicht mehr rausredigieren lassen. Das wird bleiben. Man kann daran arbeiten, das zu verbessern, aber da es eben diese großen Ermessensspielräume und Graubereiche im Fußball gibt, wird es immer wieder Fälle geben, wo man sagt, kannst du so entscheiden oder kannst du so entscheiden? Kannst du eingreifen oder kannst du es auch lassen? Das kann man so ein bisschen verbessern sicherlich über die Jahre gesehen, aber das wird man nicht ganz rauskriegen. Da bin ich wirklich vollkommen sicher.
Peter stimmt zu, da läuft Sturm.
Also ich bin kein Fan vom Videobeweis. Das war ich von Anfang an nicht, weil eben alles das, was Alex gesagt hat, da natürlich eine gewisse Künstlichkeit reinbringt, die man einfach nicht so gewohnt ist, wenn man irgendwie 30 Jahre im Fußball sozialisiert wurde oder mit Fußball sozialisiert wurde. Andererseits ja, gibt es einfach so viele Situationen, wo in diesem Spiel mittlerweile so unheimlich viel dran hängt und wo es ist halt inzwischen ein Business, es ist eine Millionenbranche und man hatte dann vorher halt immer das Gefühl, gut, da ist ein Mensch, der vielleicht mit einer falschen Entscheidung beeinflusst, wie es für einen Verein, für ein Team, für eine Mannschaft in eine ganz andere Richtung laufen kann durch diese eine Situation. Und dass man darauf gedrängt hat, zu sagen, ja, wir versuchen das in irgendeiner Weise zu objektivieren, das kann ich halt total nachvollziehen. Und ich finde auch, es gibt wahrscheinlich immer noch Möglichkeiten oder es gibt sicherlich noch Möglichkeiten, das in der Praxis zu verbessern, weil es einfach unschön ist, wenn es halt in Minuten dauert und diese Unruhe steigt. Und ich habe da kein Rezept, wie man das auf jeden Fall noch verbessert und ob es dann vielleicht Möglichkeiten gibt, dass Teams eben selbst diesen Videobeweis einfordern können in ein oder dass es so ein Limit gibt, man darf das zweimal einsetzen oder sowas, wie es ja auch, was weiß ich, im Tennis das mal gab, im Hawkeye. Also da ist man sicherlich noch offen, da gibt es sicherlich noch ein bisschen was zu tun. Aber grundsätzlich, ja, gibt es denn einfach nur mal und ich finde, man muss auch nicht ewig drüber reden, wie man vorher auch natürlich auch über Schiedsrichterentscheidungen auch immer ewig geredet hat. Also es wird wahrscheinlich nicht aussterben, diese Debatte.
Gut, dann bleibt an uns noch darauf hinzuweisen, dass dann am Samstag das nächste Spiel ist. Das steigt dann in Budapest um 20:45 Uhr. Ungarn gegen Deutschland und dann am Dienstag in Mönchengladbach dann das letzte Spiel dieses Viererpulks Deutschland gegen Italien. Und dann hat auch die Nationalmannschaft Pause. Dann geht es erst im September weiter. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir hier gleich über ein Thema, das sich wahrscheinlich nicht mit Videobeweis lösen lässt.